Verein zur Förderung des neuen Bewusstseins. Bewusst werden. Bewusst sein.
Herzlich willkommen zum Bewusstseinsradio. Mein Name ist Melanie. Heute geht es um ein Thema, mit dem jeder vermutlich schon konfrontiert worden ist. Und zwar geht es um die Situation, wenn wir uns etwas nicht gönnen, wenn wir ein Glück nicht annehmen und was das dann für Auswirkungen hat auf unser Leben. Und ich habe heute zu Gast Josef. Herzlich willkommen, Josef.
Danke für die Einladung, Melanie.
Wir sind ins Gespräch über diese Thematik gekommen, weil du da eine sehr eindrückliche Erfahrung gemacht hast und diese Erfahrung was ausgelöst hat. Möchtest du mal kurz erzählen, was die Gründe dafür waren, dass du dich mit dem Thema dann angefangen hast zu beschäftigen?
Jo, und zwar, ich habe die Situation gehabt in der Firma, dass ich zwar nach den allgemeinen Regeln für die Firma kein Firmenauto brauchen würde, und ich habe das trotzdem cool gefunden, wenn ich was hätte, und bin halt zum Chef gegangen und habe halt einmal gefragt, wie es so ausschaut, und da haben wir eine Regelung gefunden, dass es für beide eine Win-Win-Situation war und habe mich gefreut und im Endeffekt habe ich mir gedacht, naja, hast du das jetzt wirklich verdient, tust du dich da jetzt nicht ein wenig übervorteilen gegenüber anderen Mitarbeitern? Aber auch ohne, dass ich darauf geschaut hätte, ob nicht andere Mitarbeiter genau solche Vorteile genauso hätten. Also, und das war halt für mich selber der Gerechtigkeitssinn. Ne? Vielleicht nicht ganz so, aber es war eigentlich für beide positiv. Und so habe ich mich halt gefreut drauf. Und dann habe ich das Firmenauto gekriegt und fahre so dahin. Und eines schönen Abends fahren wir halt so in der Dunkelheit dahin und auf einmal kommt der Reihe aus der. Und ja, wie es halt ist, ja, will schon, gut, okay, gibt's. Denkt man sich nichts dabei, ne? Dann Auto herkriegt, Nächtel später, fahre in die Arbeit, von mir bleibt das Auto stehen, ich bleib auch stehen, vor dem Auto ist ein Müllauto, das schiebt ein wenig zurück, der von mir kriegt die Panik, hat den Retourgang rein und schiebt mir schon rein in den Kühlergrill. Der zweite Schaden, denk mal. Eklar, neues Auto, schon einen zweiten Schaden, scheiße, naja, gut. Auch wieder herrichten lassen. Und ist ja eh Kasko versichert, sozusagen, ne? Ja, und ein Nächtel später, die Uli drei Ereignisse, die waren innerhalb von einem Jahr, ne? Ein Nächtel später fahre ich zu einem Vortrag, was mit der Firma zu tun hat, da. Und fahre da oben im Parkgarage und bin schon ein wenig spät dran. Retourgang gehen, ich schaue zurück, an und für sich piepst das Auto eh rund um den Damm, wenn man irgendwo das Neue zugekommt, habe ich genau einen Totenwinkel erwischt und eine Schere in den Kopf fliegen rein. Das war dann die dritte Blechscheren. Daraufhin hat dann die Kaskoversicherung gemeint, na, die wollen wir nicht mehr, ne? Wie es halt ist. Und dann habe ich mir ins Nachdenken angefangen, warum ist das so? Ich habe vorher auch nie so viele Probleme gehabt mit den Autos oder so. Mal ab und zu mal einen Wildschaden, ja, wenn halt ein Viech über die Straßen rennt, darf man sich nicht wundern bei uns in der ländlichen Gegend. Aber alles andere, das ist eigentlich komisch. Und dann habe ich da ein wenig weiter nachgedacht drüber und habe mir gedacht, kann man sehen, dass ich da schuld bin dran? Oder warum hat der nicht da von mir in den Retourgang gehen, wo der steht, schiebt zurück, schaut nicht, obwohl Stoßverkehr ist in der Früh, oder warum muss ich das sein, dass ich die strafe, aber genau in so einem Winkel, dass die Warnsignale von Auto nicht losgingen? Das kann doch nicht alles nur rein Zufall sein. Und da bin ich mir dann eigentlich klar geworden drüber, dass ich immer das Auto eigentlich nicht vergönnt war, weil ich gemeint habe, ich bin da überbevorteilt, obwohl es eigentlich für die Firma und für mich beide eine Win-Win-Situation war. Ne? Und wie mir das dann bewusst worden ist, dass eigentlich wahrscheinlich ich das Problem bin, dass ich da die Unfälle herangezogen habe und mir dann auch klar geworden ist, dass man es eigentlich gönnen kann, dass ich mit dem Firmenauto da unterwegs sein darf. Ne? Und seitdem habe ich glücklicherweise keinen Unfall mehr gehabt.
Du hast gesagt, es war eine Win-Win-Situation für dich und für die Firma. Inwieweit haben da die äußeren Umstände nur der Kollegen und so weiter mit reingespielt?
Naja, das weiß man nicht. Meine Kollegen haben mir auf das eigentlich nie angesprochen, aber man denkt halt, dass die Kollegen darüber denken, warum kriegt der ein Firmenauto? Die wissen aber nicht alle die Einzelheiten nicht, warum, dass das eine Win-Win-Situation war für beide und dass es für beide passt hat, für die Firma und für mich. Und da denkt man halt, naja, nach den allgemeinen Regeln müssen die Kollegen ja denken, dass das nicht zusteht und dass du überbevorteilt bist und so weiter und dass da ein Neid entstehen könnte, was ja nicht gut ist. Und es sind halt alles so die negativen Gedanken, was man halt da dahinter hat und was man halt dann ein wenig zweifeln lässt, ob man das jetzt wirklich zusteht und wenn man Geschenke nicht annimmt, richtig, dann denkt sich wahrscheinlich das Universum, der braucht es eh nicht, ne?
Ja, wenn man das Geschenk nicht annimmt, dann wird das Geschenk ja auch nicht bei dir sein und dann zeigt es über andere Formen. Was denkst du, was sind die Gründe, warum wir uns manchmal nichts gönnen können?
Wahrscheinlich die Programme, was wir in unserem Kopf haben. Bei mir war es halt in dem Fall, konntest du überbevorteilt sein, das ist nicht ganz korrekt, aber wenn es nicht korrekt war, es ist ja mit der Firma ausverhandelt, ne? Und da hätte der Chef sonst nicht zugestimmt, wenn es ihm nicht passt hätte und wenn es nicht für beide eine Win-Win-Situation gewesen wäre. Aber das ist halt im Außen. Man muss auch im Innen klar dazu sein und wenn man da nicht klar dazu ist, dann kommen halt Sachen daher, die was das eigentlich fast wieder zunichte machen können. Das erarbeitete Glück oder erhandelte Glück oder wie man halt sagen soll.
Aber hast du dir die Frage gestellt, warum du auch dieses Glück gehabt hast, dass es reine Sachschäden gewesen sind, weil bei 3 Unfällen hätte ja was anderes auch sein können?
Nein, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Ich habe mir nicht gestellt, weil mich hat eher mit der Frage beschäftigt, warum habe ich jetzt auf einmal diese Schäden in der relativ kurzen Zeit, was in der Statistik zu meiner Autofahrerpraxis der letzten Jahrzehnte nicht passt. Das war einfach die Anhäufung von Problemen. Warum habe ich das? Warum genau ich jetzt mit einem neuen Auto, wo ich gefreut habe drauf? Ne?
Mit welcher Erkenntnis bist du dann da rausgegangen und wie hat sich's dann weiterentwickelt?
Das Lustige daran ist, dass eigentlich sobald es einem bewusst ist, dass man selber das Problem ist und dann man drüber nachdenkt und man sich dann mal das Ganze überdenkt, was hast du eigentlich in der Firma schon gemacht und so weiter, was hast du für die Firma geleistet und so weiter, wie verhältst du in der Firma und dass du dann draufkommst, naja, das alles in Summe, eigentlich brauchst du selber nicht neidig sein, das Auto. Es mag schon sein, dass andere Kollegen, die was nicht alles wissen, anders darüber denken, aber Menschen denken immer unterschiedlich. Und wenn du die Erkenntnis gehabt hast, war einfach genug, dass mein Mindset da ein bisschen justiert worden ist. Die Erkenntnis, dass man, wenn man was haben will, dass man das dann auch eben wirklich annehmen muss und nicht hadern darf damit, ne? Die Erkenntnis kann man natürlich in vielen Fällen, kleinen Situationen, die was einem im Nachhinein vielleicht gar nicht so bewusst sind, auch immer wieder Revue passieren lassen. Da man sagt, ja, will ich das jetzt wirklich? Oder geht man das irgendwie innerlich gegen einen Strich? Da muss ich entweder meine Einstellung ändern oder das bleiben lassen, das dann wieder in Gedanken ruft und sagt, naja, schau, da hast du schon mal gesehen, dass es nicht geht, wenn du nicht wirklich willst.
Was denkst du, sind die Gründe, warum uns manchmal so wichtig ist, was andere darüber denken?
Wir leben alle in einem sozialen Umfeld. Wir sind ja nicht Einzelkämpfer auf der Erde, sondern wir leben in einer Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft sollten die Beziehungen zu den Menschen, mit denen was du jeden Tag zu tun hast oder sehr oft zu tun hast, auf einer gewissen vernünftigen Beziehungsbasis sein. Und da gehört ja auch dazu, dass man berücksichtigt die Bedürfnisse für alle Menschen rund um. Und man muss da nicht irgendwo Aktionen setzen, dass irgendwer nicht wohlfühlt, wie zum Beispiel, dass ich jetzt zu jedem Arbeitskollegen gehe und erzähle, hey, du, ich habe eine Firmenhaut und so weiter, ne? Und da muss man halt ein wenig schauen, dass halt das ganze Umfeld ein wenig passt.
Aber was ist, wenn nur mehr wichtig ist, dass das ganze Umfeld damit einverstanden ist?
Naja, ich bin ja der Mittelpunkt von Umfeld, ne? Es ist mal ganz wichtig, dass mal der Mittelpunkt ein wenig in der Waage ist. Und dann kann man eben auch schauen, wie es im Umfeld geht. Man kann nicht immer nur das Umfeld bedienen, weil sonst bist du nicht mehr der Mittelpunkt, sondern ist nicht mitten in ein Loch, mit dem was keiner was anfangen kann. Ne? Ich finde schon, dass das einmal ganz wichtig ist, dass eine Person selber in der Mitte ist, oder wie man so schön sagt, mit beiden Füßen im Boden steht, und ja, dann kann man auch für andere positiv wirken.
Es wird ja sonst die Situation entstehen, dass man nur mehr das Leben der anderen lebt, aber nicht mehr sein eigenes, oder?
Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Über das habe ich schon oft nachgedacht, über das eigene Leben oder das Leben der anderen. Natürlich, wie es ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, man kann nicht nur das eigene Leben leben, weil dann bist du Einzelkämpfer, dann brauchst du keine Familie nicht, dann brauchst du eigentlich gar nichts, ne? Und da muss man halt den richtigen Mittelweg finden. Man lebt in einer Gesellschaft und da wird man sich wahrscheinlich auch in gewisse Richtungen der Gesellschaft anpassen dürfen. Aber man muss trotzdem die eigene Authentizität, wie sie so schön sagen, muss man dann trotzdem bewahren, finde ich. Weil sonst geht es da unter.
Das heißt, wenn man die eigene Authentizität nicht lebt, was glaubst du, passiert dann?
Wenn man es nicht lebt, dann ist man wahrscheinlich unzufrieden und für alles, was einem nicht taugt, haben alle die anderen schuld. Mhm. Und der hat, nur weil der das gesagt hat, jetzt habe ich das gemacht und wer das will, jetzt mache ich das und jetzt muss ich dorthin machen, muss ich das machen, und dann muss ich dahin machen, muss ich das machen, ich habe keine Zeit mehr, so gar nichts. Und da, glaube ich, kannst du einfach aufreiben.
Wie empfindest du, wie es jetzt allgemein so die Gesellschaft auf dich wirkt in dem Zusammenhang? Leben die Menschen das, was sie sich wünschen?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass viele Menschen in die Richtung leben, wie sie sich vorstellen. Aber wenn es keine Wünsche mehr gab, gab es auch keine Visionen. Und wenn es keine Visionen nicht gab, konnte man nicht irgendeine Verbesserung anstreben. Also es werden wahrscheinlich sehr wenig Menschen genau nach ihren Wünschen leben, aber schon sehr viel in die Richtung hin. Und was man schon denkt in der heutigen Zeit ist, dass für die Pausen zwischendurch fast bei allen Leuten Zwangszeit ist. Und das ist ja was die menschliche Natur braucht, dass man einfach eine Ruhepause hat. Mal nichts tun, einfach einmal 5 Minuten in den Sonnen sitzen oder so, ne? Und ich glaube, das wird oft vergessen.
Weil du das Thema Zeit ansprichst. Es ist doch so, dass wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann wäre doch die bessere Formulierung, das hat jetzt für mich keine Priorität. Weil wenn man etwas wirklich möchte, dann hat man für das Zeit. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Da gebe ich dir in gewissen Grade recht, aber doch auch nicht. Weil es ist halt schon oft so, dass, oder ich sehe es halt aus meiner Warte, man ist im Berufsleben, da hast du einen Job, den was du machen möchtest, und da hast du halt dann auch deine Stunden zu arbeiten, und der Rest, was dann überbleibt, das ist der Rest vom Tag, und den kannst du jetzt nicht mit Sachen anfüllen, wo du eigentlich zwei Tage brauchst dafür, das geht nicht. Auch wenn es dir schöne Rechnung gibt, der Tag dauert 24 Stunden und 8 Stunden Nacht plus eine Stunde Mittag sind 33 Stunden, das funktioniert nicht. Und das ist das, wo ich sage, wenn man zu viele Ideen hat, was man alles machen möchte, dann geht das nicht. Man müsste sich da wirklich auf einige wenige Ideen fokussieren, dann kann man da was machen.
Aber da sind wir ja da genau beim Schlüssel, oder? Kernfrage ist ja, ist das, was man beruflich macht, auch das, was einen wirklich erfüllt, weil es ja so viel Zeit in Anspruch nimmt, oder ist es etwas, weil es halt einfach so ist, weil man das einfach so macht, weil das so ist in unserer Gesellschaft?
Aus meiner Sicht kann ich sagen, ich mache meinen Beruf gern. Natürlich gibt es wie in jeder Arbeit oder in jeder Tätigkeit gibt es Sachen, bessere Tage und nicht so gute Tage, das ist ganz klar. Und es ist aber nicht alles, was mich interessiert. Also es gibt mehr wie nur die Arbeit. Ich definiere mich da nicht über die Arbeit alleine, sondern es gibt Vereine, wo du tätig bist, dann hast du eine Hoppe und sind Sachen, die was einfach daheim zu erledigen sind. Es sind lauter Sachen, die was du eigentlich nichts dagegen hast, was du eigentlich eh ganz gern machst, aber in Summe ist halt der Tag ein wenig kurz.
Das gibt ja so eine schöne Frage. Angenommen, alles ist in deinem Leben so hergerichtet, dass du keine Tätigkeit ausüben musst, um damit Geld zu verdienen. Würdest du die gleiche Tätigkeit in der Form machen oder nicht?
Das ist jetzt auch schwierig zu beantworten. Ich glaube ja, nur mit weniger Stunden. Weil eben andere Interessen auch noch da sind. Und es könnte sein, dass dann leichter eine Veränderung stattfindet auf ein anderes Gebiet. Mhm. Aber auch mit ähnlicher Beschäftigung. Es könnte sein, dass sich das Umfeld ändern würde, wenn man sagt, jetzt probieren wir mal was anderes, weil es eh wurscht ist. Ne?
Aber das macht ja dann den Bogen zu der Ausgangssituation, zu der Ausgangsfrage, warum wir uns etwas nicht gönnen. Weil wenn ich jetzt so einfach hinnehme, das ist jetzt so, zum Beispiel in dem Fall, wenn jemand etwas macht, eine Tätigkeit, du hast ja gesagt, du machst es gern, aber wenn jetzt jemand sagt, er macht eine Tätigkeit, das ist gar nicht so das eigene ist, ich möchte halt lieber was anderes machen, mach's aber trotzdem nicht, hader sozusagen mit meinem Glück, dass ich vielleicht was anderes machen könnte und mit der Begründung, ja, es geht halt nicht anders und deswegen startet es gar nicht. Dann ist ja genau das der Punkt, wo man sich selbst im Wege steht.
Du hast theoretisch recht. Aber ich glaube, da gehört noch ein weiterer Aspekt dazu, dass nämlich auch die Person, die jetzt zum Beispiel ein Fließbandel, ich will jetzt keinen Beruf kritisieren, ich nehme es jetzt einfach einmal als Beispiel, der an einem Fließbandel steht, immer dasselbe macht und eigentlich ja in die Arbeit geht, damit er halt seinen Lebensunterhalt verdient, weil er halt dort gut Zeug kriegt, aber er eigentlich wurscht ist, ob er da jetzt einen Motor zusammenbaut, einen Traktor zusammenbaut oder was auch immer zusammenbaut. Aber er dann sieht, mit dem, was er da verdient, damit Freuden an Hoppe nachgeht oder so. Dass es einfach der Mittel zum Zweck ist. Ich glaube, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn einer jeden Tag reingeht und sagt, die Arbeit interessiert mich überhaupt nicht. Was soll ich da tun? Wie kam mir der Drucker davor oder sonst irgendwie? Ich glaube, der verzweifelt.
Um jetzt zu dem Thema Hadern nochmal zurückzukommen. Warum hadern wir so häufig? zum Beispiel mit Entscheidungen zu hadern, hat ja Auswirkungen, wenn man keine Entscheidungen trifft. Warum ist das verbreitet? Oder ist das überhaupt verbreitet?
Ich glaube, das ist sehr individuell, dass es sehr auf die Person drauf ankommt. Wenn ich da meine Arbeitskollegen so anschaue, manche haben gar keine Probleme mit Entscheidungen zu treffen, aber wenn es privater Natur ist mit Tragweite, andere wiederum, denen fällt es so schwer, weil wenn er sich da dafür entscheidet, dann verliert er das, und wenn er sich da dafür entscheidet, dann verliert er das oder gewinnt er das. Und da kenne ich auch Beispiele, die was bis zum fast Burnout gingen. Das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen. Das ist das Schwierigste. Was aber viele machen, weil sie keine Entscheidung treffen wollen.
Warum ist es so schwierig, eine Entscheidung zu treffen?
Wenn man eine falsche Entscheidung trifft, das zeigt dann ja dann relativ bald, dass es falsch war, die kann man eventuell korrigieren. Aber wenn man keine Entscheidung trifft, das ist so, wie wenn du bei einer Weggabelung gerade ausfährst und einen Straßengraben reinfährst. Du fährst nicht links und du fährst nicht rechts. Wenn du die falsche Abbiegung nimmst, kannst du umdrehen. Mein Leben nicht immer, aber zumindest kannst du wieder andere Weggabelung nehmen. Und wenn du aber in Straßengraben bist, dann hast du mehr Probleme. Wenn das jetzt so bildlich beschreiben darf, so wie man sich vorstellt.
Du meinst, das sind dann die Konsequenzen vom Hadern, weil ich keine Entscheidung trifft, deshalb wird es eigentlich nur schlechter.
Normal schon, ja.
Wenn man jetzt ja keine Entscheidung trifft, ich entscheide mich lieber jetzt nicht für das, weil es könnte sein, dass ich dann durch was anderes verliere oder das andere nicht gewinnen könnte und so weiter, und dann lieber entscheide ich gar nichts. Aber dann passiert weder das eine noch das andere, es passiert gar nichts.
Ja, du stehst in der Mitte zwischen zwei Stühle, also im Straßengraben.
Man bleibt am Stand.
Eigentlich nur schlimmer wie am Stand. Weil die Situation staut sich auf und dann kommt die nächste Entscheidung dazu, die was aber wieder abhängig ist von der vorherigen Entscheidung, und die kannst du wieder nicht entscheiden. Und ich glaube, das ist keine gute Basis.
Was ist für dich Glück?
Kann man Glück beschreiben. Aber ich glaube, Glück ist eher in die Richtung Zufriedenheit. Und mit dem, was man hat, zufrieden ist, dann ist eigentlich, glaube ich, der Mensch relativ glücklich. Aber es hat einmal einer einen ganz interessanten Satz gesagt oder geschrieben, weiß ich nicht mehr. Der hat gesagt, wenn der Mensch komplett zufrieden ist und glücklich ist und alles rundherum passt, dann kommt eine kleine Mücke daher, sitzt sie nieder und sticht die Hähne, und dann ist das das größte Problem.
Dann ist aber die innere Mitte nicht da, oder? Wenn eine kleine Mücke schon das größte Problem erzeugen kann.
Ich finde, das war eine Metapher auf das, dass oft Probleme überbewertet werden. Die Mucken, was die sticht, ist ja im Prinzip ja lästig. Aber zu nehmen muss ja nicht unglücklich sein, dass man da was gut wie ein Ärger drüber oder so. Und das hat auch wieder, wie du sagst, mit der inneren Mitte oder mit der Einstellung zu tun. Und was ist jetzt wirklich ein Problem? Was ist einfach nur zum Lösen? Und wie bewerten wir eigentlich unsere Probleme?
Wenn du jetzt einen Menschen vor dir hättest, der aus deiner Sicht stark hadert mit allem in seinem Leben, was würdest du dem empfehlen?
Auf jeden Fall keine Lösung, weil die Lösung wäre meine Entscheidung, und meine Entscheidung wird für ihn nicht 100% richtig sein. Ich würde mit ihm eher über das Problem diskutieren und vielleicht ihm zu einem Lösungsweg hinführen, wo er aber selber die Entscheidung treffen muss. Weil für andere Menschen zu entscheiden, was wirklich ganz persönlich ist, glaube ich, ist nicht richtig.
Jedenfalls, ja, weil es ist ja aus deiner Sicht, was du glaubst, was für ihn gut wäre, aber vielleicht nicht aus seiner Sicht. Ja.
Genau. Das heißt, wenn es um mich und was geht, dass du irgendwas machst, kannst du sagen, du schau, ich mache das ja so, und dann kann ich es nachmachen oder auch nicht. Aber wenn es wirklich um Entscheidungen geht, dann sollte man nur die Diskussion anregen, dass er sich selber dann Gedanken fasst, wie er sich dann entscheidet.
Dieses Hadern, ist das auch die Folge von dem, wenn wir zu viel nachdenken über etwas? Alles zerlegen in 100.000 Gedanken?
Glaube nicht. Ich denke, das ist immer gut, wenn man sich über was Gedanken macht, was man machen möchte oder wo man sich entscheidet, wenn man darüber nachdenkt, was hat das für die Folgen und weitere Folgen, da kann man ruhig einmal nachdenken. Die Szenarien kann man ruhig durchspielen. Aber man muss halt dann irgendwann einmal zu dem Punkt kommen, wo man sagt, ja, ich entscheide mich jetzt für das, weil sonst kommst du nie zu einer Entscheidung.
Das hat aus meiner Sicht ja dort seine Grenzen, wo es sich dann im Innen gut anfühlt, dass das jetzt das genau ist, wofür man sich entscheiden wird. Die innere Stimme, das Gefühl sagt das ja im Endeffekt.
Da gibt es aber einen schönen Spruch, love it, like it or leave it. Das heißt, entweder du machst es mit Begeisterung oder du änderst deine Einstellung dazu, dass du sagst, ja, okay, für das habe ich mich entschieden, das ist jetzt, das gehört jetzt zu mir, oder du verlässt das. Wenn du dich dann für die drei Entscheidungen triffst, hast du ein Problem damit.
Das ist schön auf den Punkt gebracht, ja.
Und das Like It ist halt, da ist eine Entscheidung, halt wirklich zwischen Like It und Leave It ist halt wirklich eine Entscheidung zu treffen, weil da dazwischen, zwischen die zwei kannst du hadern. Das Love It ist einfach, weil das ist generisch, dafür bist du begeistert und da braucht er niemand helfen. Da kommst du eh hin. Ne?
Gibt es für dich zum Abschluss noch irgendetwas, was du gerne mitgeben möchtest?
Man soll die Geschenke annehmen können, die was gibt, und man soll sich an die Kleinigkeiten erfreuen, die was jeden Tag so daherkommen, weil die großen Probleme kommen eh für selber. Und dann die großen Probleme nicht so weh.
Naja, wenn man weiß, wie man schon mit kleinen Sachen gut umgehen kann, das hat ja immer mit der inneren Einstellung zu tun, dann tut man sich ja leichter mit größeren Sachen. Jeder, der mal in seinem Leben irgendwas, eine große Hürde erlebt hat, der weiß ganz genau, es macht dann nur stärker. Und so stark, dass dann, wenn wieder was daherkommt, der Umgang damit viel souveräner ist, viel klarer. Und weil man sich eben daran erinnern kann, dass man das eh schon geschafft hat, was man schon alles geschafft hat. Und damit hört auch das Hadern immer mehr auf. Das ist so zumindest meine Erfahrung.
Ich glaube, du hast in weiten Bereichen recht. Nur gibt es da nur, glaube ich, eine andere Facette. Wann und wer ein Problem meistert, ein großes Problem, aber zu viel Energie auf der Strecke bleibt, dann sollte das nächste Problem nicht größer nur sein.
Und das stimmt da natürlich. Das
ist der große Unterschied. Wenn wer was meistert, wo der Energiehaushalt passt, ne, und es war trotzdem schwierig, dann wächst er dran und dann kann er auch die nächste Hürde nehmen. Aber es geht halt bei manchen Problemen, die sehe ich jetzt gerade wieder in meiner Umgebung, da hat auch wer Geschenk von einem Universum gekriegt, das was ein wenig hart ist zum Verdauen. Ne? Und da, glaube ich, geht es schon fast ein wenig über die verfügbare Energie drüber. Das ist schon hart.
Die Frage ist halt immer in solchen Situationen, was ist der Grund, warum man das jetzt passiert? Was soll ich daraus lernen? Und wenn man erkennen kann, dass man daraus immer irgendwas lernen kann, dann ist plötzlich auch die Einstellung dazu eine ganz andere und man tut sich eine Spur leichter, damit umzugehen, wie man das jetzt löst. Weil Fakt ist ja, man ist genau dann sozusagen vor dieser Situation und hat irgendwas damit jetzt zu tun, irgendwas zu machen, irgendwas anders zu machen. Und selbst wenn es wie eine unüberwindbare Hürde ausschaut, aber dann ist ja eher die Frage, ist der Blickwinkel darauf vielleicht noch eingegrenzt? Gibt es mehrere Blickwinkel drauf?
Die gibt's definitiv mehrere Blickwinkel drauf. Nur dazu müsste man die Personen oder die Menschen, die dies erleben, schon sehr, sehr genau kennen, damit man als Außenstehender sagen kann, das ist der Lernprozess.
Und das ist ja sowieso, wenn man selbst jetzt als Außenstehender Dinge beobachtet und man für sich selbst denkt, okay, ich hätte da eigentlich einen Lösungsvorschlag, Aber wenn der oder diejenige jetzt das gar nicht haben möchte, dann darf man das ja auch nicht hinüberschubsen, so ich habe jetzt den Lösungsvorschlag, wenn der andere dafür noch nicht bereit ist, dann würde man ihm ja einen Erfahrungsweg nehmen. Es ist zwar manchmal sehr verlockend, würde ich sagen, etwas da weiterzugeben, aber ich habe für mich zum Beispiel gelernt, zuerst zu fragen, willst du meine Hilfe haben? Ich bin gern da, aber es muss von der anderen Seite kommen, ob die bereit dazu ist, weil wenn sie nicht bereit ist, dann würde ich meine Themen hinüberschubsen sozusagen in der Meinung, das ist für den anderen gut, aber für den ist es zu dem Zeitpunkt vielleicht zu früh, er kann mit dem nichts anfangen. Und da merke ich, dass sind manche dann zu stark überfordert damit und führt dazu, dass sie sich noch mehr zurückziehen. Und deswegen, also ich habe da gute Erfahrungen damit, Fragen zu stellen und dann sieht man eh, ob jemand bereit ist oder nicht und die Zeit zu lassen, ja, jeder nach seiner Geschwindigkeit kommt irgendwann an den Punkt. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Jedes Negative, was wir erleben, macht uns ja immer nur stärker und noch kraftvoller mit Situationen umzugehen, bis einfach nichts mehr in der Form Massives daherkommt, weil wir eben die Lernerfahrung noch brauchen.
Also das hat mich jetzt sehr überrascht, dass du die Situation so schön beschrieben hast, dass man nicht so schnell mit der Lösung kommen darf, weil eigentlich ist das, glaube ich, fast ein Männerproblem, nämlich das Handwerkerproblem. Da habe ich ein Problem. Ah ja, ich habe einen Hammer und eine Nadel. Mhm. Und da ist die Lösung da. Egal, ob der eine jetzt die Lösung hören will oder nicht, oder ob man einfach nur reden wollte, aber die Männer haben halt das, glaube ich, noch stärker intus, dass sie sofort eine Lösung haben, haben einen Nagel, geht schon. In dem Bereich habe ich auch schon einiges dazu gelernt und da bin ich noch am Lernen, dass man vorher das ancheckt, will der einen Lösungsvorschlag oder will der nur reden.
Ja, ich glaube, wir sind permanent am Lernen, oder?
Wäre schade, wenn wir nicht mehr an einem Lernen wären. Ne?
Ja, genau. Diese Thematik mit Hadern ist ja eigentlich relativ umfassend. Da könnte man ganz, ganz, ganz viel eigentlich drüber reden. Aber im Endeffekt geht es dann immer nur um eine Entscheidung. Das Hadern ist für mich eine Form der Ohnmacht.
Ich würde es sagen, keine Entscheidung ist der schlechteste Weg.
Genau.
Ob es die richtige oder die falsche ist, spielt sich hinten nachher aus, aber gar nicht zu entscheiden ist das schlechteste.
Ich danke dir, Josef, für das Teilen von deinen Sichtweisen zu diesem Thema und auch von deinen Erlebnissen.
Danke für das Interview und es war mein erstes Interview in dieser Welt und es war sehr interessant und wie du so gesagt hast, umfassender wie gedacht.
Danke, Josef, dass du dir die Zeit genommen hast und zum Abschluss gibt's wie gewohnt die Frage einfach zum Nachdenken. Wie nimmst du dein Glück an?